Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute geht es in unserem Bibelabschnitt darum, wie wir als Christen mit Konflikten, mit Streit, mit Ärger umgehen. Dazu eingangs ein nicht ganz ernst gemeintes Beispiel. Ein älterer Mann will seinen blank polierten schwarzen Mercedes rückwärts einparken. Er setzt den Blinker und fährt, so wie man es halt macht, langsam zurück. Plötzlich brettert ein Kleinwagen daher und der ältere Mann kann im Rückspiegel zusehen, wie seine Lücke zugeparkt wird. Ein junger Mann springt aus der kleinen Kiste und ruft seinem Konkurrenten schadenfroh zu: Tja, jung muss man sein und schnell muss man sein. Da fährt der ältere Mann langsam ein paar Schritte vor, legt plötzlich den Rückwärtsgang ein, gibt Gas und staucht den Kleinwagen gehörig zusammen. Der junge Mann steht völlig entgeistert daneben. Der SUV-Fahrer steigt aus, zieht ein ganzes dickes Bündel Geldscheine und gibt es dem jungen Mann und sagt: Ja, alt muss man sein und reich muss man sein. Nicht schlecht, oder? Das nenne ich schlagfertig im wahrsten Sinne des Wortes. So kann man also auch einen Konflikt lösen. Doch meistens hört der Spaß schnell auf, wenn man gehörig aneinander gerät. Genauso ist es in unserem Bibelwort für heute aus 1. Samuel 24. Ich lese ein wenig abgekürzt in Auszügen. Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt: Siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen bei den Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte, und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich danach auch David auf und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach: Mein Herr und König. Saul sah sich um, und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul: Warum hörst du auf das Reden der Menschen, die sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr heute in meine Hand gegeben hat in der Höhle, und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund? Einem einzelnen Floh? Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sähe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe und mich rette aus deiner Hand. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach zu David: Du bist gerechter als ich, du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn im Guten seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Liebe Gemeinde, ich bin sehr froh und dankbar, dass diese Geschichte neu zu den regelmäßigen Predigtexten genommen wurde. denn sie zeigt uns wie sonst kaum eine, wie an den Gott der Bibel gläubige Menschen mit Konflikten, mit dem Bösen, das uns begegnet und von dem ja auch niemand verschont bleibt, umgehen sollen. Auch und gerade nach dem Neuen Testament. Und wenn wir selber Konflikte erlebt haben, dann dürfen wir das auch in der Stille, im Zuhören vor unserem inneren Auge haben und überlegen, was sagt jetzt diese Geschichte mir? Ich möchte aber einen ersten ernsten Gedanken vorschalten, der mir sehr wichtig ist, unter dem Stichwort: Böse sind immer die anderen. Wie gern sehen wir uns in der Rolle des unschuldigen David. Aber David war nur hier in der Rolle des Unschuldigen. Als er sich Bathseba in sein Haus holte, war er alles andere als unschuldig. Und auch in einem kaum bekannten Fall war er nicht schuldlos. In einem Anfall von Übermut befahl er mal seinen besten Leuten, ihm Wasser aus dem Brunnen von Bethlehem, seinem Geburtsort, zu holen, obwohl Bethlehem in Feindeshand war. Wohl einfach aus nostalgischen Gründen, da bin ich aufgewachsen, weil er aus diesem Brunnen als Kind getrunken hatte. Unter Lebensgefahr schafften es seine kampferprobten Leute, David dieses Wasser zu beschaffen. Doch von einem Moment auf den anderen wollte er es nicht mehr trinken, weil ihm klar wurde, dass er für einen Schluck Wasser das Leben seiner treuesten Freunde riskiert hatte. Unvorsichtig, ja fahrlässig, sind gar nicht immer nur die anderen. Gut, wenn wir das auch bei unseren Streitereien können, einsehen, was unser Anteil daran ist. Aber wie schwer ist das? Wir haben eine eigenartige Brille auf, die zeigt uns, wie Jesus gesagt hat, den Splitter im Auge des anderen, aber den Balken im eigenen Auge, eben nur sehr verschwommen und undeutlich. Ich muss an Helmut Hosch zurückdenken, der vor über 10 Jahren in der Kuckuckshalle interviewt wurde als Christ und als Verursacher des schweren S-Bahn-Unfalls bei Rüsselsheim mit vielen Toten. Er erzählte, unterlegt mit einem Bild von seinem Schuldspruch vom Gerichtsurteil vor Gericht, bis zu seinem Gerichtsurteil habe er immer noch gehofft, irgendwer anderes oder irgendetwas anderes sei ursächlich für den Zusammenstoß seiner S-Bahn gewesen. Ein schweres technisches Versagen, der Fahrer des Gegenzugs oder irgendeine andere Form von höherer Gewalt. Doch der Schuldspruch des Gerichts ließ ihm kein Ausweichen mehr zu. Du selbst bist schuldig. Auch bei den Gott sei Dank meist kleineren zwischenmenschlichen Konflikten sollten wir zuerst nach unserem eigenen Schuldanteil fragen. Wie die Jünger, als Jesus seinen Verrat ankündigte, fragen sie: Bin ich's? Bin ich's? Was ist an mir? Bevor wir auf den anderen zeigen, der an allem schuld sein soll. Ja, als Christen können wir unseren Schuldanteil ja auch zulassen und zugeben, weil wir auch um die beste und wunderbarste Möglichkeit wissen, ihn loszuwerden, nämlich bei Jesus Christus. Nein, es ist wahr, böse sind nicht immer nur die anderen. Unser zweiter Gedanke schließt sich hier nahtlos an. Sich dem Bösen stellen. Eine Sache übersehen wir leicht in unserer Geschichte. Wir bewundern Davids Großmut, dass er seinem Todfeind Saul in der Höhle nichts tut. Doch eins tut er doch, was für mich fast der aufschlussreichste Satz des ganzen Abschnitts ist. David ging aus der Höhle und rief Saul nach. David ging aus der Höhle und rief Saul nach. Warum ist das so wichtig? Weil das auch unter uns die Scharnierstelle zur Lösung eines Konfliktes ist. Vielleicht fast die einzige. Die Aussprache. Jesus sagt genau dies, dass wir, wie auch immer wir in einen Konflikt hineingeraten sind, das Gespräch mit dem Konfliktpartner suchen sollen, auch wenn uns das unangenehm ist. Als Verursacher vielleicht eines Konflikts das Gespräch suchen und als Opfer eines Konflikts genauso. In der Bergpredigt sagt Jesus, wenn du zum Altar, also zum Gottesdienst gehst, dann überlege dir auf dem Weg, ob irgendein Mitmensch Anlass zur Klage über dich haben könnte. Klage über dich, da ist was vorgefallen, da gab es Zoff und gibt es so einen Menschen. Dann geh auf diesen Menschen zu und versuche in Ordnung zu bringen, was schief gelaufen ist. Aber auch den umgekehrten Fall, wenn wir nicht in der Rolle des Verursachers, sondern des Opfers in einem Konflikt sind, sagt Jesus in Lukas 17, 3 ausdrücklich, bring es dem Verursacher gegenüber zur Sprache. Drück es nicht in dich hinein, schluck es nicht hinunter, es kommt dir wieder hoch, sondern bring es zur Sprache. Warum die Aussprache so wichtig ist, auch dazu ein Beispiel. Vor etwa 20 Jahren geschah der schlimme Flugzeugzusammenstoß bei Überlingen, bei dem vor allem viele Kinder ums Leben kamen. Insgesamt, glaube ich, 71 Menschen. Der verantwortliche Fluglotse leugnete seine Mitschuld nicht, auch trotz vieler technischer Pannen drumherum, und wollte sich unbedingt bei den Angehörigen der Opfer entschuldigen. Aber seine Fluglotsenfirma ließ es ihm nicht zu, weil sie auf keinen Fall ein Schuldeingeständnis vor dem Ende des Gerichtsverfahrens wollte. Für die Angehörigen der Opfer vergingen Jahre, ohne dass sie überhaupt ein Wort der Entschuldigung hörten. Unfassbar für einen Familienvater, der seine ganze Familie, seine Frau und seine beiden Kinder bei dem Unglück verlor. Schließlich, und das stand dann noch einmal Jahre später in der Zeitung, schließlich griff dieser Mann zur Selbstjustiz und erstach den Fluglotsen auf der Terrasse seines Hauses. Was für eine furchtbare Kettenreaktion der Schuld, wenn das nicht dazwischen geht und dazwischen kommt, dass ich das Wort suche, sei es mit dem Verursacher oder sei es als vielleicht Schuldiger, damit der Streit nicht weiter schwelen kann, damit die Kettenreaktion des Bösen gestoppt wird. Deshalb ist Jesus, die gegenseitige Aussprache so wichtig. Noch ein Verhalten legt uns unsere Geschichte und unsere vorherige Schriftlesung ans Herz. Versucht das Böse mit Gutem zu überwinden. Mitten in der Nacht heulten die Sirenen. Ein Bauernhof stand in hellen Flammen. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte zwar das Wohnhaus gerettet werden, aber Stall und Scheune waren verloren. Bald schon wurden Vermutungen laut, der Brand sei vorsätzlich gelegt worden. Einer der Feuerwehrleute, der die ganze Nacht gearbeitet hatte, schilderte am Morgen drastisch, was er mit dem Täter machen würde, wenn er ihm über den Weg liefe. Die Bäuerin,
die den Feuerwehrmann mit anhörte, stellte einfach ihren eigenen Gedanken daneben. Ich habe schon für ihn gebetet. Denn wer so etwas tut, der muss doch ein ganz armer Mensch sein. Merken wir, wie da jemand dem Bösen mit dem Gebet das Gute entgegenstellt. Oder da ist eine Mitschwester von Mutter Teresa, die bei einer Armenspeisung in Rom mitwirkt. Einem betrunkenen, unverschämten Bettler, der außerhalb der Essenszeit ein Essenspaket einfordert, legt sie noch extra eine Tafel Schokolade drauf. Als der Bettler mit großen Augen die Schokolade auspackt, kehrt er um, sucht die Ordensschwester noch einmal auf und sagt zu ihr: Jetzt erzählen Sie mir etwas von Ihrem Jesus, von dem er vorher nie etwas wissen wollte. Jetzt erzählen Sie mir etwas von Ihrem Jesus. Nicht immer geht alles so gut aus. In unserer Geschichte, das muss man ausdrücklich auch dazu sagen, kehrt der Zorn Sauls auf seinen Konkurrenten David bald wieder zurück. Und trotzdem, wenn uns die Bibel empfiehlt, Böses mit Gutem zu vergelten, dann liegt darauf Gottes besonderer Segen. Das ist so. Hier kann man den Segen für David deutlichst im Schutz Gottes erkennen. Saul, der wirklich alles versuchte, David umzubringen, konnte David nie etwas anhaben, weil er unter Gottes Schutz gestellt war. Wer Böses mit Gutem vergelten möchte, der steht unter einem besonderen Segen Gottes. Ein letzter Gedanke. Wie gesagt, nicht immer gelingt es, das Böse mit Gutem zu überwinden. Aber eins geht immer: das Böse in Gottes Hände legen, abgeben. Martin Luther hat gesagt, das Böse oder der Böse kann nur so böse sein wie ein bissiger Hund an der Kette. Wie ein bissiger Hund an der Kette. Nur im Bereich seiner Kette, die Gott dem Bösen angelegt hat, kann es sich austoben. Deshalb sollen wir das Böse, das uns zusetzt, in Gottes allemal stärkeren Hände legen, abgeben, immer wieder neu. Gott wird, was uns angetan wird, wieder in Ordnung bringen. Darauf ist Verlass. Wir brauchen nur Geduld und das Gebet. Genauso macht es David. Der Herr führe meine Sache. Der Herr führe meine Sache. Da gibt einer seinen Konflikt an Gott ab. Johann Jakob Moser, ein Liederdichter unseres Gesangbuchs, hat es sicher aus der Bibel gelernt, sein Recht und sein Leben in Gottes Hand zu legen. Er war ein sehr, sehr begabter Jurist in seiner Zeit, des 18. Jahrhunderts, und hat über 500 juristische Fachbücher geschrieben. Außerdem war er Mitglied des Württembergischen Landtags, der damals schon die Verschwendungssucht des württembergischen Herzogs Karl Eugen kontrollieren sollte. Zum Beispiel für seinen Prunkbau des Schlosses in Ludwigsburg. Johann Jakob Moser trat dem Herzog mutig entgegen, als dieser zur Geldbeschaffung 10.000 junge Männer zwangsrekrutierte, um sie zum Kriegsdienst auf Leben oder Tod nach Frankreich zu verkaufen. Einfach so. Die gingen von Haus zu Haus, zogen die jungen Männer heraus und dann wurde ein Preis ausgemacht und so wurden sie verscherbelt nach Frankreich. Der Herzog nahm ihn dafür, den Johann Jakob Moser, ohne Gerichtsverfahren in unbefristete Kerkerhaft auf dem Hohen Twil. Doch Johann Jakob Moser ließ sich vom erfahrenen Bösen nicht unterkriegen. Er legte sein Leben und seine Zukunft in Gottes Hand. In seinem Kerker verfasste er geistliche Lieder, die er mit seiner Schuhschnalle, weil er kein Schreibgerät bekam, in die kalten und feuchten Wände seiner Zelle ritzte. Doch Gott ließ ihn nicht allein. Moser bekam schwere Gicht. Da wurde ihm die Geschichte von der Heilung des Gichtbrüchigen zum Anlass zu intensivem Gebet. Und er erfuhr eine fast vollständige Heilung, ganz ohne Medikamente, weil er keine dort bekam. Beim Kinderkirchausflug haben wir uns mal angeschaut, was von seinem Gefängnis noch übrig ist. Schließlich musste Herzog Karl Eugen unter dem Druck der Bevölkerung einlenken. Die Rückkehr nach 5 Jahren, die Rückkehr Johann Jakob Mosers nach Stuttgart, wurde zum Triumphzug. Die Leute standen an der Straße und sangen Choräle. Ja, vielleicht trug auch Mosers vorbildliches Verhalten als Christ dazu bei, dass der Herzog schließlich einen Brief an alle seine Untertanen schrieb, der von den Kanzeln, vermutlich auch von dieser Kanzel, in ganz Württemberg verlesen wurde, indem der Herzog alle seine Untertanen um Verzeihung für all seine Untaten bat. Das Böse, den Streit, den Konflikt, wenn wir unsererseits alles zum Frieden getan haben, letztendlich in Gottes Hände zu legen, abzugeben, ach, darauf liegt, wie das Beispiel zeigt, ein großer Segen. Amen.